HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Herr Bischof Betzing, Weihnachten wird in diesem Jahr alles ganz anders, so heißt es ja immer. Wie wird es bei Ihnen sein? Wie anders feiern Sie den Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage?
Ich freue mich auf Weihnachten und ich glaube, auch wenn alles anders wird, es geht vielen Menschen so, dass wir uns auf diese Festtage, auf diese Auszeit, auf diese Zeit von guten Gewohnheiten auch trotzdem freuen können, und das gilt für mich auch. Also die Weihnachtstage sind natürlich stark durch die Gottesdienste geprägt. Wir haben das Angebot der Gottesdienste auch erweitert, weil wir natürlich möchten, dass wir möglichst viele Menschen erreichen mit den Gottesdiensten, die Familien, die einfach darauf bauen, dass es ein Impuls, dass es eine Zeit des Singens, dass man das Weihnachtsevangelium hören kann und ein gutes Wort dazu. Das wollen wir möglichst vielen ermöglichen, und deswegen habe ich auch etwas mehr Gottesdienst, eine zusätzliche Christmette im Limburger Dom um 17 Uhr, die auch gestreamt wird. Und dann freue ich mich aber auch abends um 10 Uhr nochmal in ein Dorf in der Nähe hier zu gehen und mit den Menschen zu feiern. Das wollen die gerne draußen tun, und da bin ich auch gespannt.
Sie sind ja ein Familienmensch. Wie läuft es familiär dieses Jahr?
Ja, leider. Die Familie ist groß. Also meine Geschwister, meine Neffen, Nichten, Großneffen, Großnichten. Wir sind so 26, wenn wir zusammenkommen. Das wird dieses Jahr nicht gehen. Das wissen wir auch. Und es ist auch gut so, dass wir das nicht tun. Denn da wäre die Gefährdung doch wirklich zu groß für die Kinder und auch für die Älteren. Also muss man sich anderes überlegen, die Geschenke jetzt schon irgendwie organisieren, dass sie die Häuser erreichen, wo meine Lieben wohnen. Und es wird bei einzelnen Besuchen bleiben. Ich fahre zu meiner Schwester wie immer und bin auch am zweiten Weihnachtstag zu Hause. Dort werde ich die Messe halten. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Herr Bischof Betzing, ein anderer Satz von Ihnen lautet: Weihnachten findet statt. Das klingt so ein bisschen fast schon trotzig. Im Frühjahr fielen die Ostergottesdienste aus. War das ein Fehler, den Sie auf keinen Fall wiederholen möchten?
Es war kein Fehler, sondern Notwendigkeit. Das haben wir erlebt. Niemand von uns hatte Erfahrung mit einer solchen Krise. Und es scheint vernünftig, mir immer noch vernünftig, dass wir diesen starken Lockdown hatten und dass wir gesagt haben, in dieser Phase verzichten wir auf den Gottesdienst. Das war zu Ostern unheimlich schmerzlich, und ich merke, das geht mir und vielen anderen auch bis heute nach. Auf Weihnachten sind wir jetzt besser vorbereitet. Weihnachten findet statt, ist kein trotziger Satz, sondern ein Mutmachsatz. Also das Jahresende kommt, ein ganz außergewöhnliches Jahr. Weihnachten ist das Fest des Lichtes und der Zuversicht, und die wünschen wir vielen, vielen Menschen.
Im Rückblick auf die Erfahrung aus dem ersten Lockdown im Frühjahr, da hört man aber inzwischen doch auch viel, auch kirchlicherseits, Selbstkritik, vor allem, dass eben Sterbende und Trauernde vielfach alleingelassen werden mussten. Was würden Sie im Rückblick heute gerne anders machen?
Ja, das ist etwas, was viele schmerzt, und das liegt mir auch selber auf der Seele. Menschen haben sich ja im Laufe des Jahres auch an mich gewandt, haben mir ihre Geschichten erzählt, und das tut richtig weh. Also wenn Menschen mit ihren Lieben, die sterben mussten, nicht die letzten Stunden verbringen können, wenn Seelsorgerinnen und Seelsorger auch den Trauernden nicht den Trost spenden konnten, den sie brauchen, wenn man nicht in einer Weise begraben konnte, wie man das gewohnt ist, zusammenkommen. Das sind existenzielle Augenblicke im Leben, die holt man nie wieder ein. Und da fragen wir uns natürlich, hätte man das anders machen können? Hätte man stärker darauf dringen müssen, dass Seelsorge möglich ist? Aber ich sage das noch einmal, alle waren mit dieser Situation zunächst einmal überfordert. Wir haben uns herangetastet. Ich glaube immer noch, dass es richtig war. Ich glaube aber, jetzt müssen wir auch ein gutes Stück nacharbeiten mit diesen Menschen, die darüber nicht einfach hinwegkommen. Und das kann ich gut verstehen.
Es gibt ja positive Erfahrungen auch mit dem Lockdown, den Menschen gemacht haben. Also zum Beispiel Familie neu zu entdecken, auch die Natur wieder zu entdecken, sich ein Stück zu entschleunigen. Wenn man das mal so auf die Kirchen hin auswertet, sind die Kirchen für die Menschen in der Zeit jetzt wichtiger geworden oder die Angebote? Oder gibt es nicht auch so eine anders gerichtete Entwicklung, dass man sagt, schon eine schwache Kirchenbindung hat sich noch mehr aufgelöst? Man hat ja die Erfahrung gemacht, es geht im Grunde auch ohne Kirche eine Zeit lang.
Also ich glaube, beides ist Realität. Das müssen wir sagen und wir werden, glaube ich, erst in der Folgezeit, wenn sich eine gewisse Normalität wieder einstellt, die Effekte wahrnehmen. Ich glaube aber, es sind beide, dass sich auf der einen Seite die Krise der Kirchenbindung verschärft und beschleunigt durch die Pandemie, die wir erlebt haben. Aber genau das andere Phänomen gilt auch. Ich kann das ja selber wahrnehmen, daran, dass wir den Gottesdienst sonntags an Festtagen streamen, seit Mitte März, seit dem ersten Sonntag der Pandemie. Und ich sag mal, ich habe schon viermal versucht, da wieder rauszukommen. Aber ich muss einfach auf die Menschen hören, die sagen, wir brauchen das, das gibt uns halt, wir sind dabei, wir haben noch keine andere Möglichkeit, bitte bleiben Sie dabei. Also beide Phänomene sind da und auch unser Lernen, ganz andere Formen zu entwickeln, mit Menschen zusammen zu sein, Menschen auch wirklich in die Eigenständigkeit zu entlassen und zu sagen, du glaubst, und du willst diesen Glauben den Kindern weitergeben, wir geben dir Dinge an die Hand, gestaltet Gebetszeiten, geht mit den Kindern in die Natur, zeigt ihnen etwas von diesem Glauben, gerade jetzt in dieser Zeit, genau das könnt ihr, wir können das gar nicht für euch tun.
HR2 Kultur, hören Sie mit der Sendung Nachgefragt, das aktuelle Gespräch heute mit dem Vorsitzenden der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, Bischof von Limburg. Herr Bischof, Corona war ja das alles dominierende Thema in diesem Jahr, aber es gab für die Katholiken durchaus noch etliche andere Themen, die Sie auch als Vorsitzender der Bischofskonferenz beschäftigt haben. Die katholische Kirche ist ja in Sachen Aufarbeitung des Missbrauchs auch erkennbar in eine neue Phase eingetreten. Mehrere Diözesen, unter anderem auch Limburg, haben unabhängige Untersuchungen in Auftrag gegeben und da liegen jetzt auch die ersten Ergebnisse vor, um nachzuzeichnen, wer eigentlich verantwortlich war von Tätern für Vertuschung von Taten, für das Abwimmeln von Opfern. Und unter anderem hat der Kölner Erzbischof Wölki eine solche Untersuchung in Auftrag gegeben. Er hat vollmundig erklärt, er will radikale und schmerzhafte Transparenz, auch bei der Benennung von Verantwortlichen. Und jetzt hat er doch entschieden, dieses Gutachten einer renommierten Münchner Rechtsanwaltskanzlei nicht zu veröffentlichen. Was halten Sie davon?
Ja, ich bin über diese Situation, die entstanden ist, um die Kölner Studie herum überhaupt nicht glücklich. Das weiß der Kardinal auch. Ich glaube ihm, seine echte Absicht der Transparenz, da ist überhaupt nicht dran zu zweifeln. Also Kardinal Wölki ist gerade in dieser Hinsicht, genau wie er eine starke soziale Orientierung hat, karitative Orientierung, auch mit dieser Kehrtwende innerlich ganz glaubhaft. Er will die Opfer in den Mittelpunkt stellen, die Betroffenen. Und das bedeutet eben auch, Täter und Verantwortliche zu benennen. Dass das jetzt in ein regelrechtes Desaster gemündet ist und auf uns alle abfärbt, das ist nicht gut. Und ich habe in den letzten Tagen auch durch Gespräche, die wir natürlich geführt haben, unter den Bischöfen wahrgenommen, dass er, so wurde er zitiert, es ähnlich machen will wie in Limburg, dass man doch, wenn im März die zweite beauftragte Studie da ist, auch die erste öffentlich macht, einsehbar macht, denen zugänglich macht, die daran ein Interesse haben. Ich glaube, daran führt auch kein Weg vorbei.
In Limburg hatten Sie ja ebenfalls ein Gutachten über Missbrauchsfälle in Auftrag gegeben. Es kam zu dem Ergebnis, dass eben auch hier Missbrauchsfälle vertuscht wurden. Es wurden dann die Namen von Verantwortlichen genannt, auch leitende Geistliche des Bistums. Gab es denn anschließend das, was Erzbischof Wölki befürchtet, dass Sie da juristisch belangt wurden von denen, die da genannt wurden?
Das gab es nicht. Natürlich, im Vorfeld der Veröffentlichung haben wir uns auch beraten, was kann man veröffentlichen und dabei gleichzeitig die Persönlichkeitsrechte von Menschen schützen und respektieren. Dazu gehörte für uns, dass wir natürlich die Ergebnisse der Studie kurze Zeit bevor sie veröffentlicht wurde, auch denen zur Kenntnis gebracht haben, die da genannt wurden. Und das muss ich selber machen. Das kann ich nicht jemandem anderen überlassen, sondern da muss ich mit der Dokumentation zu den Personen hingehen. Das habe ich auch getan. Es hat nicht dazu geführt, dass jemand geklagt hat in dieser Form gegen das Bistum von den Verantwortlichen. Ja, wir wussten das. Wir wussten das spätestens seit September 2018, als die MHG-Studie öffentlich wurde, dass es das Vertuschen gegeben hat, dass es die typischen Verfahrensweise mehr gilt, die Aufmerksamkeit dem Täter. Man will den irgendwie unschädlich machen, man will aber auch die Institution Kirche schützen. Man hat die Opfer, die Betroffenen nicht gesehen und das ist der eigentliche Skandal. Und da hilft nichts anderes, als Ross und Reiter zu benennen. Und das klärt und das ist auch eine gewisse Genugtuung für Betroffene.
Da wollte ich gerade nachfragen, Herr Bischof Betzing, was bedeutet das für so ein Bistum, wenn, wie Sie sagen, Ross und Reiter benannt werden, wenn auch nochmal die Dramatik, die Tragik der Fälle geschildert wird, wenn im Grunde das System von Vertuschung deutlich wird. Was bedeutet das für ein Bistum? Viele wollen es ja im Grunde gar nicht wirklich öffentlich haben.
Ja, also ich habe es erlebt als eine nochmalige Erschütterung. Also das, was bei der MHG-Studie-Veröffentlichung geschah, dass Menschen gerade auch im innersten Kern der Kirche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, empört, erschüttert, irritiert reagiert haben, auch mir gegenüber, das war auch jetzt noch einmal der Fall, weil man einfach, ja, wir tragen ein großes Ideal vor uns her und das Ideal ist ja auch gut, aber dann wahrzunehmen, dass wir so sehr dahinter zurückbleiben, hinter unseren eigenen Idealen, das verstört Menschen und das kann ich gut verstehen.
Es gab in diesen Untersuchungen dann auch Namen, die genannt wurden, unter anderem auch bei den Untersuchungsberichten in den Bistümern Münster oder Aachen von hochgeachteten verstorbenen Bischöfen, Bischof Lettmann in Münster, Bischof Hämmerle in Aachen, aber auch zahlreiche noch lebende Personen werden da in den Fokus gestellt. Zurzeit ganz besonders der amtierende Hamburger Erzbischof Heese, der frühere Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln. Wenn die Vorwürfe zutreffen, die im Moment erhoben werden, hat er Missbrauchsgeständnisse von Tätern unterdrückt und versucht, entsprechende Protokolle den Behörden vorzuenthalten. Wann ist, Herr Bischof Betzing, eigentlich ein Bischof verpflichtet, zurückzutreten? Wann sind die Grenzen erreicht?
Es hat mittlerweile ja etliche Rücktritte von Bischöfen der katholischen Kirche bereits gegeben.
Nicht in weltweit.
Weltweit. Nicht in Deutschland, sondern weltweit. Ja, genau. Und das heißt, mit einer solchen Konsequenz muss man rechnen und die gibt es. Insofern hat Bischof Heese, mit dem ich auch intensiv gesprochen habe, mehrfach in dieser Phase, glaube ich, den richtigen Schritt getan, von sich aus die römische Bischofskongregation auch zu informieren, anzuschreiben und die Situation zu schildern. Er kennt das Gutachten nicht und das sind Situationen, die mehr als 10 Jahre zurückliegen. Er sagt von sich aus, auch glaubhaft, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, aber wenn ihm Fehler nachgewiesen werden, muss man daraus unter Umständen Konsequenzen ziehen. Das geht aber nicht einfach so, dass ich sage, ich trete zurück. Das geht in der katholischen Kirche gar nicht, sondern dann muss die römische Bischofskongregation die begangenen Fehler oder die Situation bewerten. Und man kann dem Heiligen Vater anbieten, zurückzutreten, aber entweder nimmt der Papst das an oder nicht und spricht dann die Konsequenzen aus. Diese Schritte geht der Erzbischof jetzt und von daher, glaube ich, ist das auch konsequent in seinem Umgang mit diesen Anwürfen, die ja zunächst einmal jetzt nur in den Medien da sind, aber noch nicht in einer dokumentierten Untersuchung.
Nachgefragt, Sie hören das aktuelle Gespräch in HR2 Kultur mit Georg Betzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz. Herr Bischof Betzing, Sie haben schon gesagt, was die Studie über die Missbrauchsfälle aus dem Jahr 2018 Ihnen auf den Weg gegeben hat an Aufgaben. Und eine Konsequenz daraus ist auch der sogenannte synodale Weg, dieser umfassende Reformprozess in der katholischen Kirche. Die Themen unter anderem die Rolle der Frauen in der Kirche, die ungleiche Machtverteilung zwischen Laien und Priestern, die nicht zeitgemäße Sexualmoral. Sie gehören ja zu denen, die sich entschieden für solche Reformen stark machen. Jetzt hat Corona den synodalen Weg ausgebremst und zunächst für ein Jahr verzögert. Können Sie sich's leisten, Reformen auf die lange Bank zu schieben in dieser Situation?
Nein, das können wir uns nicht leisten, denn zum einen ist das in der Tat ein Auftrag, den uns die MHG-Studie gegeben hat. Wir haben dort gefragt, was sind die systemischen Ursachen, die Missbrauch in der katholischen Kirche begünstigen, und die Themenstellungen, die Sie genannt haben, werden dort aufgeführt. Das andere ist aber, dass ich das ja mit Fragestellungen verbinde, die seit Jahrzehnten eigentlich hierzulande diskutiert werden. Dahinter steht ja die Frage, wir wollen, dass das wunderbare Evangelium, das wir von Jesus Christus haben und das dem Leben dient, dem Leben von Menschen dient, wir wollen, dass das bei Menschen auch Gehör findet und Aufnahme findet. Wir nehmen aber wahr, dass der Bruch zwischen dem kulturellen Empfinden von Menschen heute im Blick auf Gleichstellung, im Blick auf sexuelle Orientierung, im Blick auf den Umgang mit Macht und Gewaltenteilung so stark ist, das kulturelle Empfinden ist so anders als kirchliche Kultur, dass wir versuchen wollen, diesen Graben zu überbrücken. Und da ist vieles möglich. Der synodale Weg hat nicht geruht in Corona-Zeiten, sondern wir sind sehr entschieden vorangegangen. Wir konnten nur nicht die Synodalversammlungen machen, in denen alle Synodale zusammenkommen und Beschlüsse fassen. Das ging nicht. Aber die vier Synodalforen, die die Themen treiben und vorbereiten, haben intensiv gearbeitet. Ich muss immer wieder dankbar sagen, wenn man auf den Markt schaut, wie viel Literatur, theologischer Arbeit in diesem einen Jahr erschienen ist, wo man spürt, Theologinnen, Theologen beschäftigen sich mit diesen Themen, arbeiten sie nochmal auf, geben Beiträge und Hinweise zu diesen Themenfeldern, damit wir vorankommen, das ist enorm. Insofern bin ich dankbar für das, was geleistet worden ist, weil wir darauf sehr gut aufbauen können. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir aus diesen Erkenntnissen auch Entschließungen, Entscheidungen gewinnen, die wir hier in Deutschland umsetzen oder aber als Voten in die Weltkirche einspielen.
Anfangs hatte man ja noch den Eindruck, der synodale Weg steht sozusagen auch unter dem Wohlwollen mindestens des Papstes. Aber in den letzten Wochen und Monaten gab es ja doch erhebliche Querschüsse aus Rom. Einerseits im Sommer eine Instruktion des Vatikan, die nochmal eingeschärft hat, dass die Beteiligung von Laien, und darum geht es ja auch am synodalen Weg, genau dort ihre Grenzen hat, wo Leitung ins Spiel kommt. Die bleibt den Klerikern vorbehalten. Will Rom diesen Reformprozess in Deutschland torpedieren?
Also ich glaube, Rom fremdelt schon mit der Kirche in Deutschland. Das ist ja auch nicht neu. Wir sind forsch, wir wollen Dinge auch fassen und klären und voranbringen und Texte schreiben. Und das ist nicht die Weise, wie man in der römischen Zentrale agiert und auch vielerorts in der Welt nicht agiert. Da müssen wir auch sagen, wir sind ein Kulturraum in der europäischen Landschaft und hier in der deutschen Sprachraum nochmal eigens. Und das ist nicht die ganze Kirche. Und insofern gibt es einen kritischen Blick auf den synodalen Weg, auch des Heiligen Vaters. Es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, also der steht voll dahinter. Er hat uns das ja geschrieben im Sommer 2019 in seinem Brief an das pilgernde Gottesvolk. Da hat er gesagt, ihr müsst das tun, das ist jetzt eure Aufgabe, das ist dran. Aber bitte vergesst nicht den Sensus Ecclesiae, also tut es, indem ihr immer über den eigenen Tellerrand hinausblickt und tut es unter den Standards von Synodalität. Das heißt, lasst dem Heiligen Geist einen Spielraum, betet miteinander, hört einander zu. Das sind ja die Dinge, die der Papst immer wieder sagt. Mein Anliegen ist es zu sagen, Heiliger Vater, und das habe ich auch getan, genau so gehen wir vor. Man hat vielleicht in Rom manchmal das Bild, ja, die sitzen zusammen, die diskutieren, argumentieren, dann stimmen sie ab. So ist es nicht beim synodalen Weg. Wir sind als Christinnen und Christen zusammen und hören und hören und versuchen daraus gemeinsame Beschlüsse auch zu fassen.
Aber fühlen Sie sich da nicht auch dann immer wieder mal gegängelt, gerade als jemand, der etwas voranbringen will in der Kirche?
Wenn man zu einer großen Familie gehört, gehört das auch dazu. Dann kann man nicht einfach ausreißen und selbst wenn man den Eindruck hat, wir wissen es jetzt besser, ist das ja doch oft auch kühn und überheblich. Das Entscheidende ist, dass wir zusammenbleiben in dieser Weltkirche, denn katholische Kirche, Weltkirche ist ein so Riesengeschenk, dass wir das nicht aufs Spiel setzen wollen und auch nicht werden. Ich kenne niemand im synodalen Weg, der das riskieren möchte.
Herr Bischof Betzing, schauen wir nochmal auf die gegenwärtige Situation hier in Deutschland mit der Pandemie. Die Kirche ist darin verwickelt, die Gesellschaft hat es als ein großes Thema, jeder Einzelne hat es als ein Thema, das zu bewältigen ist. Die Psychologen wissen ja, dass es hilft, eine Krise zu bewältigen, wenn man darin einen Sinn finden kann, wenn man eine Antwort hat auf die Frage, warum. Uns scheint, viele haben genau diese Antwort von den Kirchen vermisst. Gibt es diese Antwort nicht oder was würden Sie auf die Frage nach dem Warum antworten?
Ja, diese Frage geht mit mir seit Beginn der Pandemie und ja nicht nur mit mir und wir diskutieren die und wir machen Versuche der Antworten. Wenn die Antwort so leicht wäre, wäre sie vermutlich auch verkehrt. Diese Antwort werden wir suchen müssen miteinander aus der Erfahrung, die wir jetzt miteinander haben. Mir zeichnen sich so bestimmte Elemente ab, die da heißen, Gott setzt auf unsere Verantwortung. Wir haben es in der Hand, ob diese Pandemie sich ausbreitet, ob wir diese Krise bewältigen, einhegen können oder nicht. Das wird uns doch jeden Tag bewusst, und zwar durch unseren Lebensstil. Ob wir bereit sind, Einschränkungen auf uns zu nehmen, auch wenn wir gesund sind, damit wir gesund bleiben und andere gesund bleiben und werden. Das ist ja eine starke Anfrage und die hat sehr viel mit dem Evangelium zu tun, wo es heißt, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es einsetzt, der wird es gewinnen. Also das ist so ein Teil der Antwort. Ein anderer ist, wir müssen alle unsere wunderbaren freiheitlichen Möglichkeiten einsetzen, einschließlich des menschlichen Forschergeistes, und dann wird es uns gelingen. Also das heißt, die Freiheit, die Gott uns Menschen gegeben hat, wirklich einsetzen, um diesem Virus ein Schnippchen zu schlagen und auch das zu überwinden mit all seinen Folgen. Und das dritte Thema ist das der Solidarität. Es wird uns ja deutlich, das geht nur, wenn wir solidarisch sind und nicht nur nach links und rechts gucken, sondern in die weite Welt hinein. Es gibt viele, die unter dieser Pandemie erheblich leiden. Und es gibt Profiteure dieser Pandemie, die das ausnutzen, um selber Gewinn daraus zu schlagen. Da ist es wichtig, dass wir als Kirche sehr deutlich sagen, wo die Grenzen sind und sehr deutlich auch sagen, wir brauchen den Blick vor allem auf die Ärmsten der Armen, dass die nicht auch nochmal hier in dieser Zeit zu kurz kommen, sondern dass sie mit unserer Solidarität rechnen dürfen. Auch was Impfstoffe, was die Impfungen, was Medikamente anbelangt, was die Kosten anbelangt, die diese Pandemie nach sich ziehen. Das sind so drei Elemente. Das ist die Antwort, die wir leben und erleben. Und das tun ja ganz viele Christinnen und Christen jeden Tag, indem sie in den Pflegeeinrichtungen, in den Kitas, in den Schulen ihren Mann, ihre Frau stehen und zum Beten anregen. Das ist auch eine große Hilfe, diese Krise zu bewältigen.
Wir gehen ja auf Weihnachten zu, Bischof Betzing, und gleichzeitig verschärft sich gerade in diesen Tagen noch einmal die Corona-Krise. Welchen Trost hat die Weihnachtsbotschaft in dieser so stark verunsichernden, auch dunklen Zeit?
Gott bei euch, fürchtet euch nicht. Wir haben ökumenisch dieses zentrale Wort von Weihnachten stark gemacht in einer großen Aktion. Das wird viele unserer Gottesdienste prägen. Man kann es als Logo vielerorts sehen. Es leuchtet jetzt schon als Licht in vielen Fenstern. Das ist die Kernbotschaft von Weihnachten. Gott ist bei uns. Nicht um uns das Leben abzunehmen, sondern um uns auf die Beine zu stellen, dass wir es leben und in die Hand nehmen. Das ist die Botschaft des menschgewordenen Gottessohnes. Und das Wort, das in der Heiligen Schrift am häufigsten vorkommt, ist: fürchtet euch nicht. Mit Gott an der Seite gibt es Situationen der Angst, da kann man nicht drüber hinwegspringen. Aber es gibt auch Hilfe, es gibt Lösungen, es gibt Wege daraus heraus und die sollten wir suchen.
Herr Bischof Betzing, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.